Viermal Springer im Halbfinale, was erzählt der Mann da, werdet ihr jetzt euch denken. Die Antwort, wir thematisieren natürlich hier im Podcast nicht nur die Next Gen, sondern gucken auch in die Vereinigten Staaten von Amerika, außerdem Eurotour Quali und Australien. Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast
mit Kevin Schulte
und Micha Wattenberg. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Wir sprechen heute natürlich ausführlich über das vergangene Darts-Wochenende und was so in den nächsten Tagen ansteht. Erstmal grüße ich meinen kongenialen Podcast-Partner Micha Wattenberg. Hi.
Hallo Kevin Schulte, ich freue mich hier, neue Woche, neues Glück, zwei neue Folgen von Checkout in dieser Woche, heute die erste und wir haben das ja in der letzten Woche bereits angekündigt, wir haben einen wunderbaren Gast hier dabei, der nicht zum ersten Mal mit dabei ist, aber es müsste das erste Mal sein, dass wir in dieser Dreierkonstellation aufnehmen.
Ja, zum ersten Mal Double Trouble.
In der Tat, Adrian Geiler, ihr habt ihn unschwer gehört. Er ist natürlich jetzt in dieser Woche sogar in zwei Folgen am Start, denn kurzer Verweis darauf, die zweite Folge in dieser Woche thematisiert dann die MyDartCoach Championship, die am Samstag in der Weltstadt Bad Salzuflen stattfinden wird und Adrian Geiler wird dort kommentieren. Ich nehme an, die Vorfreude ist schon riesengroß. Vielleicht an dieser Stelle nochmal die allgemeinen Infos, bevor wir inhaltlich reingehen. Den Podcast hört ihr wie immer mittwochs und freitags auf allen Kanälen. Wer schon früher in die Folgen rein sneaken will, der ist bei Patreon richtig 3,57 Euro inklusive der Mehrwertsteuer im Monat und da bekommt ihr jetzt gerade auch unsere Olympia-Spezialfolge auf die Ohren, die es da komplett exklusiv gibt. Danke an dieser Stelle für die Unterstützung. Link zu Patreon wie immer in der Folgenbeschreibung, genauso Link zu Discord-Channel und dem Sport1 Darts Newsletter. So und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein. Wir haben einiges zu besprechen. European Tour Quali am Wochenende. Next Gen in Sindelfingen. Da, Adrian, warst du am Start mal wieder als Kommentator. Wie hat es dir gefallen?
Ich finde es richtig cool. Also mir macht das total viel Spaß, da an der Basis zu sein, super viele Leute kennenzulernen und mit ganz vielen einfach ins Gespräch zu kommen. Ich dachte, dieses Mal beim zweiten Mal wird es ein bisschen entspannter, wenn ich ankomme, dass ich einfach direkt in die Kabine gehen kann und mich ein bisschen vorbereiten kann, vielleicht noch ein paar Spiele schauen. Aber man kommt an, man ist sofort in Gesprächen, es ist eine super Stimmung, es ist total kollegial und gleichzeitig Wettbewerb und das ist ja das Großartige am Darts, bei so Darts-Turnieren, wenn man das spürt und mitbekommt und das gefällt mir sehr gut.
Wie hast du den Austragungsort Sindelfingen für die Next Gen wahrgenommen? Weil ich weiß nicht, wie viel du von den anderen Austragungsorten so gesehen hast, aber gerade jetzt, als ich mir das angeschaut habe, fand ich Sindelfingen eigentlich wirklich richtig gut dort aufgebaut von der Next Gen. Also man hat unfassbar viel Platz. Ich finde, dass das, ich sag mal, mit dem Streamingboard, mit der Kommentatorenbox gut abgeschirmt ist, aber jetzt trotzdem nicht irgendwo drei Räume weiter hinter fünf Wänden ist, sondern es ist alles so sehr geräumig auf einem Fleck. Es wirkt nicht so überladen, aber trotzdem super, auch jetzt nicht zu weit gespreadet.
Ja, finde ich auch. Also es wirkt halt super professionell. Das ist es auch. Also es wirkt nicht nur so, sondern ich finde, dass das ganze Setup, die ganze Organisation dort mit sehr viel Herzblut gemacht wird und das spürt man dann dort auch. Ich finde auch, dass es sehr viel Platz ist, dass es viel Möglichkeiten gibt, sich auch zurückzuziehen, mal ein bisschen ruhiger zu werden, dass die Kommentatorenkabine direkt neben dem Streamingboard ist. Finden vielleicht die einen gut, die anderen, die dann gerade verloren haben und dann hören müssen, wie man den anderen abfeiert, vielleicht nicht so gut. Aber das gehört, glaube ich, einfach mit dazu. Es sind andere Erfahrungswerte und ich glaube, Next-Gen-Turniere haben, je nachdem, wo sie sind, Pull-Faktoren. Und Sindelfingen und Baden-Württemberg und diese Ecke anzupieksen und da ein paar Spieler rauszuziehen. Ein Beispiel ist Louis Merkle, der mit 16 Jahren zum zweiten Mal jetzt Next-Gen gespielt hat. Und halt eben die Nummer 1 in Baden-Württemberg in der Juniorenrangliste ist. Das ist schon cool, dass der dann einfach, weil das Turnier in der Nähe ist, da hingehen kann.
Wir hatten ja dann am Sonntag auch einen absoluten Außenseitersieg von Moritz Bormann. Lass uns chronologisch aber erstmal durch das Wochenende gehen. Am Samstag hatten wir zwar keinen Nico Springer im Endspiel, aber mit Steven Noster und Kai Gotthard dann trotzdem zwei absolute Spitzenspieler auf der Next Gen. Und gerade Steven Noster ist so ein Name, der das Turnier dann am Ende auch mit 6-3 gewonnen hat, der mir in Hildesheim schon sehr positiv aufgefallen ist, nachdem er ja so während Corona-Zeiten mal einmal dieses Jahr hatte, als er wirklich knapp an der WM-Teilnahme und an der Tourkarte vorbeigeschrammt ist. Wurde es ein bisschen ruhiger um ihn, aber jetzt macht er wieder richtig auf sich aufmerksam. Wie ist so dein Eindruck von Steven Noster aktuell?
Der macht richtig Laune. Also das ist einfach auch ein sehr netter Typ. Also er saß dann auch mit in der Kommentatorenbox und hat mitkommentiert. Das war super angenehm, weil der hat so eine niedliche Art. Das ist wie so eine Art Teddybär. Ich weiß, dass es zum zweiten Mal in diesem Podcast ist, dass ich einen Spieler knuddeln möchte, aber Steven Noster habe ich auch tatsächlich wirklich geknuddelt, weil der nicht nur schöne und gute Darts spielt, sehr, sehr unspektakulär, wie fast so sich nur nach vorne schlängelt ans Board und dann die Pfeile sehr gut auch auf die Doppel wirft und da sehr nervenstark ist. Das ist jemand, der gerade angreifen möchte und das spürt man. Und trotzdem behält er sich die Lockerheit bei und ist für mich nach Nico Springer nicht nur tabellarisch die Nummer zwei, sondern auch von der spielerischen Art, weil da so viele, so gute Momente mit dabei sind, dass das ein bisschen unter dem Radar geht, weil Springer halt alles dominiert, aber Noster ist ganz klar die Nummer zwei auf der Next Gen.
Also ich finde, Steven Noster ist, gerade wenn ich jetzt auch drüber nachdenke, immer ein Spieler, wo man eher dazu neigt, ihn zu unterschätzen. Und wenn man dann irgendwie, weiß ich nicht, auf die letzten acht schaut und da den Namen Steven Noster liest, dann auch häufig, glaube ich, zu Unrecht irgendwie ihn nicht als einen der ein oder zwei, dem man dann ganz den Titel zutraut, auf dem Zettel hat. Aber dann doch irgendwie immer jemand, der einen dann auch Lügen straft und der wirklich ein richtig gutes Grundniveau an den Tag legt. Und das hier bei der Next Gen auch zeigen kann. Hinsichtlich Nervenstärke, Doppel und so weiter ist ein ganz gutes Stichwort. Lass uns kurz über das Halbfinale sprechen. Der Finalgegner Kai Gotthardt, der hat den Decider gewonnen gegen Nico Springer. Den Decider in 21 Darts mit eine ganze Menge Double Trouble, mit wirklich einer Menge verpassten Doppel. Matchdarts für beide, sehr untypisch. Was waren deine Gedanken zu diesem Decider?
Ich war mir sicher, dass es Nico Springer dann macht. Als der Gotthardt die ersten Matchdarts vergeben hatte, aber Nico hatte dieses Wochenende ein paar Probleme auf die Doppel. Das war nicht das erste Spiel, wo er mehrere Darts hat liegen lassen. Ich kann mich erinnern, dass er bei einem Spiel zuvor gegen Marcel Gerdon oder Michael Unterbuchner den 9 Darter verpasst auf der Doppel 12 und das Leck noch abgibt in 24 Darts. Also das war einfach unglaublich, dass das noch so passiert ist. Aber es hat mich sehr gefreut für Kai, weil Kai, hast du an allen Ecken und Enden gemerkt, der brennt gerade, der will zu Hause gewinnen. Und deswegen war das dann so ein bisschen, Nico hat genug gewonnen. Nico wird zur WM fahren, Nico wird eine Tourkarte bekommen. Ich glaube nicht, dass das jetzt groß nachhängt, auch wenn das sehr ärgerlich ist. Aber das waren so meine Gedanken bei diesem Halbfinale, dass ich mir dachte, schön für Kai.
Ansonsten vielleicht noch der ein oder andere Name, der Erwähnung finden sollte. Stefan Taferner als bester Österreicher im Viertelfinale, auch sicherlich ein sehr, sehr positives Resultat. Dann zum Thema Opfer der Gruppenphase, da gab es auch ein paar bekannte Namen, die wirklich merkwürdig früh ausgeschieden sind vor der K.O.-Runde, nämlich Nico Blum, der hat alle drei Spiele verloren in der Vorrunde, das ist natürlich nicht sein Anspruch. Fabian Schmutzler auch mit nur einem Sieg in der Vorrunde schon ausgeschieden, das gleiche ist ihm dann am nächsten Tag nochmal passiert. Und Tobias Pankow möchte ich noch nennen, der überraschend auch schon in einer relativ machbaren Gruppe doch ausgeschieden ist, aber er konnte dann am Sonntag deutlich besser agieren. Hast du sonst noch irgendwelche Namen oder Ereignisse von dem Samstag sonst auf dem Zettel, Adrian?
Nee, es gab diese kleinen Momente dann halt eben im Stream, wo dann auch immer die Kommentatoren mit dazugekommen sind. Da saß dann beispielsweise ein Alex Flohr, ein Felix Schierz, ein Fabian Schmutzler mit dabei, Marcel Jung oder so. Marcel Jung hat, glaube ich, auch 106 gespielt, René Adams auch 106 einmal. Also man hat dann schon gemerkt, da ist gerade krasses Niveau. Und das haben ja eigentlich alle Spieler bestätigt. Es ist heftig, wie viel Niveau in Sindelfingen ist. Und das waren die bislang qualitativ besten Wochenenden.
Bei dem Spiel von René Adams, da war, glaube ich, das irgendwie sogar noch so, dass er zwischenzeitlich nach 2,5 Lecks oder so, als ich auf DartConnect geschaut habe, noch bei 129 stand oder sowas. Also da hätte wirklich so eine komplette Explosion stattfinden können. Lass uns dann jetzt sprechen über den Sonntag, Turnier 12. Wir haben den Überraschungssieger Moritz Bormann, der sich im Decider mit 6-5 gegen Patrick Tringler durchsetzt. Tringler, der vorher im Halbfinale im Decider Nico Springer rausgenommen hat. Bormann, noch ein unbeschriebenes Blatt, 20-jähriger Student aus der Nähe von Dortmund. Du hast gestern noch eine Insta-Story mit ihm gepostet. Kannst du uns ein bisschen mehr zu ihm erzählen?
Also das sind schon, glaube ich, die großen, wichtigen Informationen, die man über ihn wissen muss. Das Einzige, was ich noch anfügen möchte, ist Informatikstudent und jemand, der uns angetragen wurde, immer mal wieder. Es gibt ja einen Instagram-Account, der sich sehr mit Talenten auseinandersetzt und da ist mir das erste Mal Moritz Bormann aufgefallen. Also das ist Erik von The Dart Circuit, der sollte hier auch mal Erwähnung finden, weil das ist unfassbar, wie viele Talente der auf dem Schirm hat. Und wenn man ein großes Netz auswirft, fängt man halt auch mal einen Fisch. Und das ist Moritz Bormann, der hat nämlich dann geschrieben, hat der irgendwas verbrochen, dass der nicht im Stream mit dabei sein kann? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Erik sowas schreibt, dann schaue ich mir das mal genauer an. Und die Leistungen waren wirklich cool und gut, was er dort gemacht hat. Und dann bin ich am nächsten Tag zu Leon Krampe und habe gesagt, lass uns den mal in den Stream nehmen, wenn es möglich ist. Und dann stand Daniel Skoda noch mit daneben und Christopher Tonders, die ja auch aus der Ecke kommen und haben gesagt, ja, der ist gut, der wirft echt richtig starke Darts. Und es gibt eine Gaststätte in Dortmund-Lüders. Dort gibt es jeden Montag Turniere und die gewinnt regelmäßig Moritz Bormann. Und das heißt, er kam schon mit gewissen Meriten dahin, aber dass der so explodiert, hat er selbst nicht erwartet. Das hat er dann im Interview auch danach gesagt, dass er eigentlich nur ein bisschen Preisgeld einspielen wollte, aber dass er jetzt wirklich da durchmarschiert. Ich glaube, auch all seine Reaktionen nach den Matches, die er gewonnen hat, haben Bände gesprochen, weil er das einfach nicht erwartet hat. Er spielt Shot Darts von Michael Smith, und zwar seit einem Jahr. Und das ist auch insofern heftig, als dass er sich die sofort gekauft hat, als sie rausgekommen sind. Und er hat noch kein richtiges Gefühl für seinen Wurf. Also der denkt jedes Mal drüber nach, wie er jetzt werfen muss, und hat jedes Mal das Gefühl, so richtig war der nicht. Und trotzdem spielt der so gut. Ich habe auch gerade noch mal gesehen, 2021 Development Tour hat er schon mal gespielt. Das sind jetzt auch die Ziele für das nächste Mal. Und mit dem Titel ist auch, glaube ich, die Super League sehr, sehr wahrscheinlich, weil er da auf Platz 4 momentan der Jugendrangliste ist.
Naja, wer sich Michael Smith Darts bei Shot direkt nach dem Release kauft, kann ich verstehen, dass der dann zu Turnieren fährt, um sich wieder ein bisschen Preisgeld einzuspielen, weil die waren ja auch nicht gerade günstig, ne?
Das kann gut sein. Aber ich glaube, das ist ein richtiger Darts-Nerd. Seit 2020 hat er intensiver angefangen, Darts zu spielen, und dann ein Jahr später schon auf die Development-Tour zu gehen, glaube ich, zeigt dann auch, dass der sich was zutraut.
Ja, Darts-Nerd passt ja auch dann zum Studiengang mit Informatik, ne? Also von daher ist das, denke ich, ein Match. Und auch hier, ne, 2020, du sprichst es an, nicht der Erste, der so in dieser Corona-Zeit dann wirklich viel gespielt hat und erst in den vergangenen Jahren wirklich so richtig zum Dartsport gekommen ist und dann aber schon schnelle und große Entwicklungsschritte gemacht hat. Also das finde ich gerade nahezu spektakulär. Wir haben ja auch gerade in der letzten Woche lang und breit über die Dev-Tour gesprochen und wie gut es dort aussieht, auch in einer Vielzahl an deutschen Spielern, gerade im Gegensatz zu den Ergebnissen auch auf der großen Pro-Tour. Ist so ein bisschen in der zweiten Reihe das deutsche Dart in diesem Jahr richtig, richtig gut aufgestellt.
Ja, das fällt mir auch auf. Und diese Geschichten, die liest man ja auch immer mehr. Ich glaube, die Corona-Zeit ist ein Make-or-Break-Point für viele Darts-Profis und Darts-Talente gewesen. Manche Spieler wie ein Andy Bolton haben dadurch die Tourkarte verloren, Ian White weit zurückgefallen, auch ein Max Hopp sicherlich ein Leidtragender dieser Zeit gewesen. Aber dafür gibt's einen Kian van Veen, einen Josh Rock, die da einfach unfassbar viele Stunden am Board verbracht haben und da die Grundlage dafür gelegt haben, was jetzt passiert.
Dann lass uns jetzt einen Blick werfen auf die Next-Gen-Rangliste nach 18 Turnieren. Springer nach seinen letzten beiden Turnieren weiterhin klar vorne. Steven Noster jetzt aber die von dir auch schon angesprochene relativ klare Nummer 2. Stand jetzt wären folgende Spieler über die Next-Gen-Rangliste für die Super League qualifiziert: Steven Noster, Marcel Gerdon, Patrick Tringler, Marcel Hausotter, Sascha Stuhlemmer, Franz Rötsch, Leon Weber, Patrick Klingelhöfer, Moritz Bormann und Jannis Barkhausen. Und dann über die Next-Gen-Order of Merit der Jugendlichen für die Super League mit dabei, wenn eben nachgerückt wird: Christopher Tonders, David Schlichting, Marcel Jung und Marco Jungwirth.
Spannende Namen auf jeden Fall. Ich glaube, dass beispielsweise Marcel Jung auch jemand ist, den ich hier im Podcast das erste Mal mitbekommen habe, dass der gute Darts spielt und die auch weiter präsentiert. Ist auch ein ganz, ganz lieber Typ einfach, der, glaube ich, auch selbst noch gar nicht weiß, wie gut er ist und immer mal wieder Highlights hat. Der hat, glaube ich, auch einmal 106 gespielt hier
106,
am Wochenende.
107, ja.
Ja, und Marco Jungwirth ist vielleicht vom Average her nicht der Beste, aber ist wahnsinnig griffig und nutzt seine Chancen und stand jetzt auch schon, ich glaube, bei der Hälfte seiner Turniere im Viertelfinale.
Und ich hoffe sehr, dass tatsächlich auch diese Vielzahl an Spielern dann das Ticket bekommt für die Super League, dass es wirklich 14 sind, weil die PDC Europe hat sich ja jetzt noch nicht final entschieden, ob man dann wirklich komplett hier 4 Spieler dann auch über die Jugendrangliste nachrücken lässt oder ob man eben die schon mit in die große Order of Merit reinrechnet, der Next Gen Order of Merit. Aber ich gehe mal davon aus, dass man das machen kann, auch wenn man sich jetzt anschaut, wer da über die Jugendrangliste jetzt nachrücken würde, neben einem Tonassen David Schlichting zum Beispiel ja auch, der ja auch schon Super League-Erfahrung hat. Also da hat man sicherlich dann auch wirklich ein starkes Paket am Ende da. Und ganz wichtig, Nico Springer als Tourkartenspieler im nächsten Jahr wird ja die Super League eh nicht mehr spielen, weil er ja auch die WM-Qualifikation schaffen wird. Und demzufolge, da wird schon noch so 2-3 Wildkartenplätze sicherlich geben. Und davon dürfte dann eine an Tim Wolters gehen. Davon kann man sicherlich ausgehen. Also von daher, ich denke, das sollte man so machen. Oder wie siehst du es, Adrian?
Ja, ganz genau. Also aus meinen Gesprächen mit der PDC meine ich so für mich rausgenommen zu haben, dass es, dass ich glaube, dass die Jugendrangliste nicht angefasst wird, aber dafür, wenn dann Spieler über die Top 10 nachrücken sollten, insbesondere dieser Name Nico Springer, der jetzt schon für die WM qualifiziert ist, das ist ja die logische Wildcard, die dadurch frei wird, die man dann halt eben übergeben könnte an einen Tim Wolters, weil das ist der einzige Springer, finde ich, der einzige, der vielleicht nochmal mit dazukommen sollte für eine Super League Teilnahme, weil er einfach de facto als Tourcard-Holder mit dabei ist. Deswegen glaube ich, dass er quasi der Ersatz für Springer sein wird.
Dann lass uns jetzt aber auch noch mal wieder einen Tag zurückspringen, und zwar an den Samstag. Wir drehen den Globus ein bisschen. Kevin und ich hatten ja am Samstagmorgen bereits die Folge in die Welt hinausgeblasen zu dem Dreierblock der Players Championship Turniere. Danach gab es dann aber auch noch mal 2 European Tour Qualis, die stattgefunden haben. Die Tourcard Holder Qualify für European Tour Event Nummer 11 und 12, also Budapest im September und Basel Ende September. Lass uns sprechen über den Qualifier für European Tour Event Nummer 11 in Budapest. 3 Deutsche mit dabei, so viele wie noch nie in diesem Jahr, die es über den Tourcard Holder Qualifier geschafft haben. Also nicht 3 Deutsche gesamt mit dabei, aber 3 Deutsche über diesen Qualifier.
Ich finde das auch insofern cool, dass Florian Hempel das geschafft hat, weil er zum ersten Mal in diesem Jahr mit dabei ist und quasi daran anknüpft, was er schon bei diesen Players Championship Turnieren in letzter Zeit immer häufiger angedeutet hat. Das Scoring ist deutlich besser geworden bei Flo. Das ist ja auch eine seiner Stärken und jetzt kommt auch eine Doppelqualität mit dazu. Also ich glaube wirklich, dass Florian Hempels zweites Halbjahr nochmal eine Niveausteigerung sein kann. Und er hat ja dann auch noch den 500. neuen Data der Historie geworfen. Das kommt auch noch mit dazu. Es passt gerade, finde ich, alles bei Florian Hempel. Für Lukas Wenig auch, glaube ich, wichtig, dass die WM-Quali nicht so weit aus den Augen rückt. Da hat er ein bisschen den Ground verloren, weil er in den letzten Wochen nicht so die Leistungen auf den Players-Championship-Turnieren hatte. Und Gabriel Clemens, da geht es halt auch in Richtung World Grand Prix. Ich glaube, Budapest ist noch vor dem Cut-Off und deswegen da noch mit dabei. Ich glaube, auch Basel kommt noch mit dazu. Da bin ich jetzt aber gerade mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, dass er bei einem dieser Turniere mit dabei ist, das gibt ihm die Chance, einen tiefen Run und Preisgeld mitzunehmen für den World Grand Prix.
Ganz genau. Also Basel ist auch noch im Cut drin. Alles außer das letzte Turnier, was ja dann in Prag stattfinden wird, fällt in diesen Cut rein. Dementsprechend zumindest eine Qualifikation ganz wichtig für Gaga. Die weiteren Qualifikanten, Wessel Neimann, Dirk van Dijvenbode, auch wenn man da jetzt so die letzten Wochen verfolgt hat, auch bei Dirk gibt es ja wirklich positive Anzeichen. Keine Überraschung. Martin Lukman, Scott Williams, Leighton Bennett, der sein European Tour Debüt geben wird, Darren Beveridge, für den gilt das auch, und Keane Berry heißen die weiteren, die es über diesen Qualifier geschafft haben.
Dirk van Dijvenbode für mich schon ein bisschen Überraschung, weil er ja eigentlich angekündigt hatte, diesen gesamten Players Championship und Qualifier Block nicht mitnehmen zu wollen. Also es gab ja schon die Ankündigung vorher, dass er eigentlich eine Pause machen wollte bis Richtung Ende des Jahres und so weiter, ist dann ja doch hier hingereist, lief dann auch ganz gut bei den 3 Players Championship Turnieren und dann jetzt eben der Qualifier auch nochmal qualifiziert, sogar 2-mal, glaube ich.
Für beide hat er sich qualifiziert. Dirk van Dijvenbode hatte aber diese Meldung sofort auf Instagram dementiert. Also es gab dann einen Post dazu und dann hat er in den Kommentar drunter geschrieben, Fake News. Also das war wohl nicht so, wie das rübergekommen ist mit der Pause.
Ach ja, Mensch, da bin ich dem jetzt hier aufgesessen.
Wurde so ein bisschen effekthascherisch irgendwie veröffentlicht und dann hatte ich auch den Dirk-Kommentar da als relativ klar schon eingeordnet. Deswegen aber Dirk van Dijvenbode, da hatte ich gerade so bei den letzten Turnieren das Gefühl, dass er wieder mehr Vertrauen auch ins eigene Spiel bekommen hat, was ja wirklich über Monate hinweg weg war nach seiner kuriosen Verletzung damals etc. Ne? Und dann hatte er ja auch wirklich schwierige Monate. Die WM war erwartungsgemäß schlecht etc. Und jetzt ist er aber wieder noch nicht ganz der alte Adrian, aber zumindest auf dem Weg dahin, oder?
Ja, finde ich auch. Also er sagt, er spürt seinen Wurf wieder und er hat immer mit diesem Nervenschaden in der Schulter, hat er den nicht richtig durchziehen können und deswegen gingen die mehr in die 12 oder in die 5 als in die 20 und er hat jetzt halt wieder dieses Gefühl und damit baut sich auch wieder das Selbstbewusstsein auf. Ich finde diesen Absturz unfassbar. Also der ist innerhalb von einem Jahr aus den Top 32 der Pro Tour rausgefallen, weil einfach so viel weggestrichen wurde aus seinem Ranking. Also der war die 3 teilweise und innerhalb von 12 Monaten die 35, 36, sodass der Qualifier spielen muss. Das ist fast schon beispiellos.
Martin Schindler übrigens an 11 gesetzt in Budapest und Ricardo Pietrzko, der startet schon am Freitag. Und dasselbe gilt auch für Basel Ende September, das letzte Turnier vor dem Cut und auch darüber müssen wir jetzt sprechen, also über die Quali dorthin.
Kein Deutscher hat die Quali hierbei geschafft. Am nächsten dran war Daniel Klose, der verliert das entscheidende Spiel gegen Ryan Meikle mit 2-6. Immerhin ist Klose der dritte Nachrücker nach Jim Williams und Ian White. Allerdings schon ein bisschen schade, hier keinen Deutschen mit dabei zu haben. Die Qualifikanten, das sind Wessel Naiman, Dirk van Dijvenbode, der die Doppelquali geschafft hat, Jermaine Vatimena, Richard Weenstra, Mike De Decker, Cameron Menzies, Maras Rasma, Karel Sedlacek, Ryan Meikle und Graham Hall. Martin Schindl auch hier, wie eben schon gesagt, an 11 gesetzt und Ricardo startet am Freitag.
Cameron Menzies ist so geil. Also sorry, das so plakativ zu sagen, aber den habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen beobachten können bei den Players Championship Turnieren, was der momentan für eine Ruhe hat und für einen Fokus. Das gibt so viel Hoffnung und so viel Freude, dass der beim World Grand Prix durch die Quali jetzt auch noch mal eine bessere Chance hat, ist aktuell im provisorischen Feld. Das kann echt eine richtig, richtig coole zweite Halbjahresserie werden für Cameron Menzies, der auch irgendwann mal, glaube ich, dran ist mit einem ganz tiefen Run bei so einem European Tour Turnier.
Ja, Cameron Menzies für mich so ein bisschen auch so ähnliche Kategorie wie ein Mike De Decker, der jetzt so diesen Sprung geschafft hat, aber der auch, wenn es eben läuft, unfassbar trommeln kann und da unfassbar gehen kann. Also, und halt auch ein Spieler, der unfassbar unterhält. Wen ich da auch noch so ein bisschen jetzt mit reinnehmen würde, nicht bei dem großen Unterhaltungsfaktor, aber wer hier wirklich 4 gute Tage hatte, Karel Sedlacek, jetzt hier auch noch die Quali geschafft, hatte ja auch das eine Halbfinale, also das war schon wirklich, glaube ich, nicht verkehrt, was er abgeliefert hat.
Der wird die Tourkarte halten und das hat er noch nicht geschafft beim ersten Mal, das war sein großes Ziel für dieses Jahr und er erreicht es auf eine beeindruckende Art und Weise.
Ja, und bei Cameron Menzies hat man ja auch in der Pro Tour jetzt schon richtig gute Ergebnisse gesehen, die ihn jetzt eben auf diesen Provisional Platz für den Grand Prix gehievt haben. Und so ein bisschen hat er manchmal Anzeichen, er könnte vielleicht zu einem Ricky Evans in noch einer Klasse besser werden. Vor allen Dingen vielleicht noch ein bisschen konstanter. Also so vom ganzen Auftreten erinnert er mich sehr häufig an ihn, aber er scheint es jetzt doch konstanter abzurufen. Von daher, da können wir noch gespannt sein, was dann noch passieren wird in diesem Jahr. Dann lass uns jetzt zum Abschluss der Folge noch so ein bisschen über die kleineren Turniere rund um den Globus sprechen. Und wir hatten 3 CDC-Events, also Nordamerika-Tour-Events in Wheeling, Illinois, in der Nähe von Chicago. Und zwar haben Jim Long, Stoey Buns und Leonard Gates diese Turniere gewonnen. Wir hatten einen Leonard Gates noch in einem weiteren Finale, einen David Cameron, einen Alex Spellman, die ein Finale gespielt haben. Aber wir hatten auch hier einen Springer in 2 Halbfinals, Jeff Springer. Ich finde es sehr interessant, dass wir auch im CDC-Bereich mittlerweile eine unfassbare Leistungsdichte sehen. Also wenn man zum Beispiel vergleicht, wer da wie oft im Viertelfinal steht und so, da findet man x-beliebige Namen an so einem Wochenende. Das macht echt Spaß.
Der dritte Springer-Bruder, der nach dem Auslandsjahr in den USA geblieben ist. Nein, kleiner Scherz, Fake-Information.
Ich finde, das macht richtig Spaß und ich finde, man merkt auch momentan, dass diese US-Tour einfach ganz viel ausstrahlt, sodass viele Spieler, glaube ich, gar nicht erst drüber gehen müssen, sondern sich in den USA warm spielen, um dann vielleicht irgendwann mal bei der WM mit dabei zu sein. Also Stoey Buns ist der Erste gewesen, der gesagt hat, ey, ich gehe nicht rüber, ich bleibe jetzt hier. Jeff Smith ist dieses Jahr nachgezogen. Da gibt es viele Möglichkeiten. dass das Spiel sich weiterentwickelt. Was ich noch sehen möchte, sind vielleicht der ein oder andere Jüngere, weil die ganzen Spieler, die da mit dabei sind, sind eher des älteren Semesters. Ich sag jetzt mal so 40 plus, also Stobunson, David Cameron, John Part, die im Viertelfinale stehen.
Larry Butler war sogar noch in einem Halbfinale mit 67 Jahren und John Part auch im Halbfinale, Wahnsinn.
Ja, also krass, auch Jacob Taylor ist nicht jung. Also das ist das Einzige, was ich vielleicht noch ein bisschen vermisse, dass da diese Jungstars mit rauskommen. Und vielleicht wie in Deutschland bei der Next Gen, dass das momentan noch ein bisschen die zweite Garde anstatt der nächsten Generation ist bei dem Championship Dart Circuit. Aber man sieht es ja bei der Next Gen, man muss dem Ganzen ein bisschen Zeit geben und dann gibt's schon die Talente, die nachkommen.
Dann würde ich sagen, können wir dahinter an dieser Stelle auch einen Haken setzen. Und in der Dartszene wird es ja in der kommenden Woche auch noch ordentlich weitergehen. Es steht wieder einiges an. Wir haben die Women's Series Turniere 13 bis 16 in Niedernhausen hier in Deutschland am Wochenende gespielt. Wir haben die Asian Tour 16 bis 18 in Singapur, die stattfinden wird. Und wir haben auf dem PDC Circuit das Australian Darts Masters. Es geht für die PDC Stars nach Down Under.
Das war ja auch der Grund, warum Luke Littler und Luke Humphreys beispielsweise nicht teilgenommen haben an dem letzten Players Championship Turnier, weil sie einfach früh am Morgen wieder abgeflogen sind nach Down Under. Das sind immer coole Turniere, immer gute Stimmung und ich bin gespannt, was sich Damon Hatter dieses Jahr ausgedacht hat. Das zieht sich jetzt echt schon über 14, 15 Monate, dass der Typ mit seinen Walk-Ons begeistert. Schon eine geile Nummer, dass der das so platziert hat und sich diesen Ruf erarbeitet hat. Das ist auch nochmal ein anderes Ricky Evans-Niveau, wenn man so möchte.
Ja, ich finde vor allen Dingen deshalb, weil Damon Hatter mir nicht immer so rüberkommt, wie er das dann da vermittelt. Also das ist ein sehr, sehr netter Typ und so, aber ich finde es immer, es hat immer noch so einen leichten Cringe-Faktor dabei immer.
Findest du?
So jedes zweite Mal zumindest schon. Und ich weiß auch, dass im Hintergrund nicht jeder bei der PDC das so richtig geil findet. Also manche belächeln es auch eher ein wenig, aber trotzdem, es ist ein Top-Typ, er hat sich unglaublich gut entwickelt und er gehört zu den absoluten Spitzenspielern und interessant ja auch, er ist hier einer der sozusagen ja gesetzten PDC-Pros, während ein Simon Whitlock schon in der ersten Runde in Wollongong am Freitag theoretisch gegen Damon Hatter, seinen World Cup-Doppelpartner, gelost werden könnte.
Ja, und das ist auch, glaube ich, nochmal eine Frage bei Simon Whitlock. Wie lange geht das noch? Ich glaube, die Tourkarte ist noch nicht akut in Gefahr, aber er muss aufpassen, dass die Karriere weitergeht. Auch noch Haupai Puha, bin ich sehr gespannt, wie der sich präsentieren wird, der jetzt das erste Mal seit, ich glaube, vor der WM wieder zu Hause ist und auch diese Turniere ausgelassen hatte, ganz, ganz tief durchatmen kann, dass seine Familie wieder sieht. Ist eigentlich auch eine Wahnsinnsgeschichte, dass der einfach, um Darts-Profi zu werden, ein halbes Jahr in Europa ist und da ja, keine Ahnung, 20 Stunden, 16 Stunden Zeitversatz sind, um dann jetzt wieder endlich in den Armen seiner Familie zu sein, freut mich total, weil der, glaube ich, auch ein sehr sympathischer Typ einfach ist und mit seiner Enklave, mit den Australiern dort drüben mit Damon Hatter auch jemanden hat, der ein Ansprechpartner für ihn ist. Also bei dem bin ich auch gespannt, wie der sich präsentieren wird als erster neuseeländischer Tourcard-Holder.
Dann lass uns der Vollständigkeit halber noch einmal die Qualifier nennen. Das sind Brandon Lloyd, Rob Modra, Joe Comito, Stuart Coburn, John Haring und Jeremy Feck. Und jetzt mit Blick nach Deutschland zur Women's Series, da auch noch einmal geradezu. Es sind ja wie gesagt die Turniere 13 bis 16. Bislang hatten wir immerhin schon 6 verschiedene Turniersiegerinnen. Spannende Frage an euch beide. Was schätzt ihr, wie viele Deutsche werden bei diesem Wochenende mitspielen?
Boah, also ich erwarte schon 2 Dutzend.
Ja, also ich hätte jetzt auch, ich habe auch gedacht, ich muss in der Größenordnung Dutzend damit rumgehen. Ich hätte jetzt so gesagt zwischen 12 und 20, also ein bisschen mehr als ein Dutzend, glaube ich.
12 und 20, ja gut, ich sag 15. Also da gehe ich dann mit Adrian mit. Ich glaube, Kevin, du hast da vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Aber schauen wir mal. Ich meine, wir würden uns, glaube ich, alle mehr freuen, wenn du richtig liegen würdest und es potenziell noch mehr deutsche Starterinnen an diesem Wochenende wären. Ja, Adrian, vielleicht noch eine Frage an dich hinsichtlich die Thematik Bo Greaves. Du hast dazu ja auch schon mal einen Reel oder ein Kurzvideo gemacht, hast auch unseren Podcast gehört, weiß ich. Wie siehst du die ganze Sache?
Es ist eine Aussage, der ich nicht zustimme. Ich glaube, man muss ihr zugestehen, dass sie 20 Jahre alt ist und vielleicht noch nicht alles umgreift und auch in so einer Situation vielleicht falsch beraten einfach ist, dass ihr die Leute oder dass vielleicht dieses, ich sage jetzt mal, sehr konservative britische Gesamtbild, was vielleicht an der einen oder anderen Seite auch nochmal raus sprudelt aktuell in der Welt, dass das einfach ein Thema für sie ist, was sie erstmal gar nicht so umreißen kann und auch gar nicht weiß, was sie mit ihren Aussagen dort angerichtet hat, weil das natürlich ein Schuss ins Knie ist. Also solche Aussagen sind einfach nicht richtig und sind in ihrer Position als die Spielerin, die als erste mithalten kann mit den Männern, wenn die dann Inspiration gibt für andere junge Spielerinnen, dann sagt, ja, also ich kann eigentlich nicht mithalten, dann nimmt das Hoffnung und Träume und Fantasie. Und das ist ein schlechtes Zeichen.
Ja, an dieser Stelle, ich denke, da kann man vortrefflich darüber diskutieren. Und ganz wichtig ist ja auch trotzdem, dieses Grundverständnis für sie zu haben, wie du es jetzt auch einordnest. Ne? Sie ist noch extrem jung und vielleicht dann auch falsch beraten. Und vor allen Dingen, ja, kann sie vielleicht jetzt nicht oder hat nicht richtig abschätzen können im Vorhinein, was daraus entsteht. Aber wir können sicher sein, dass das bei der PDC, bei einem Matt Porter ganz vorne natürlich alles andere als gut ankommt. Und man da eher natürlich jemanden hätte, der lieben gerne die PDC-WM dann auch vorziehen würde, der Women's-WM beim WDF-Verband. Also von daher, ja, da wird sicherlich noch das ein oder andere Wort drüber gesprochen werden. An dieser Stelle sage ich, wir haben für diese Folge genug geredet und ja, dann machen wir quasi direkt weiter mit der nächsten Folge. Die erscheint dann am Freitag im Feed für alle und schon im Vorfeld natürlich bei Patreon. Danke, Adrian.
Gerne, Dankeschön.
Gut, dann bis gleich. Tschüss.
Tschüss.